Wie läuft das denn momentan, Robert, ab in eurer Praxis? Ihr arbeitet ja zusammen. Also wird dann so ein neues Release zum Beispiel veröffentlicht und dann prüfst du das sozusagen oder prüft ihr das in der Kanzlei? Es wird eine Funktionsbeschreibung geben oder irgendwas. Also wie macht man sowas in der Praxis, dass du sozusagen auch sicherstellst, dass diese Entwicklungen, die dort getätigt werden, durchgeführt werden, auch passen?
Es kann schon sein, dass wir auch auf Sprintebene schon dabei sind, wenn im Sprint personenbezogene Daten eine Rolle spielen oder wenn die Ausgabe, die geliefert wird, vielleicht, sag ich mal, rechtlich Relevanz haben könnte, dann sind wir im Zweifel auch schon in dem Stadium da drin. Wir sind aber vor allem viele auf der Konzeptionsebene schon juristisch tätig. Also man guckt ja schon im Vorfeld, ist das, was man da macht, überhaupt datenschutzrechtlich relevant? Werden da personenbezogene Daten verarbeitet? Welche Gesetze können da eine Rolle spielen? Und was wir in erster Linie erstmal versuchen zu verstehen, ist, was soll auf einer technischen Ebene passieren? Das ist dann jemand wie der Kevin, ist dann immer ganz hilfreich, weil er, sag ich mal, die Technik auch in allgemeinverständliche Sätze transkribieren kann, die dann auch der Jurist versteht. Also meine schon, ich habe eine gewisse technische Affinität, aber ich glaube, wird für mich auch nicht in Anspruch nehmen, dass ich wirklich alle Funktionalitäten, die so eine KI hat, verstanden habe. Und da braucht es häufig auch Übersetzungen. Und das ist, glaube ich, um auf den Kritikpunkt, den der Kevin da angesprochen hat, von wegen, ja, da sind viele unklare Regelungen drin, die haben Interpretationsspielraum, wann passt was, wann passt was nicht. Das hängt A zum einen daran, dass natürlich das Gesetz unter Zuhilfenahme von technisch versierten Personen geschrieben worden ist, aber halt nicht von technisch versierten Personen, sondern häufig dann auch von Juristen und Politikern. Und man B natürlich ganz bewusst häufig auch Unklarheiten und sag mal, Interpretationsspielraum in so einem Gesetz belässt, um Innovationen nicht zu behindern. Wenn ich jetzt klar sage, das ist schwarz oder weiß, dann ist es immer schwarz oder weiß. Und deswegen versucht man halt eher Graubereiche in Gesetze zu schreiben, die halt so ein bisschen Interpretationsspielraum in die eine oder in die andere Richtung belassen. Das führt aber für den Anwender, der es dann anwenden muss, immer zu Problemen, weil man sagt ja in allen Rechtsgebieten immer zwei Juristen, drei Meinungen. Das ist hier auch so. Ja, es ist so. Und schlussendlich wird es das auch wieder ein Gesetz sein, was schlussendlich der EuGH konkretisieren muss. Und wir sehen es in der DSGVO. Jetzt kommen 2024 langsam erste Entscheidungen, die sich zum Beispiel mit der Frage des Schadensersatzes nach einem Datenschutzverstoß befassen. Da kann man sehen, die DSGVO ist 2018 mehr oder minder in Kraft getreten. 2024, also 6 Jahre später, ist der EuGH jetzt dabei, Kernfragen, die schon seit 2018, vielleicht auch schon seit 2017, als die Verordnung das erste Mal bekannt geworden sind, in der Literatur diskutiert worden sind, im Sinne einer einheitlichen europäischen Anwendung zu konkretisieren. Und das wird bei dem AI-Act nicht anders sein. Der tritt in weiten Teilen in der Anwendbarkeit erst wesentlich später als die Veröffentlichung passiert in Kraft. Das heißt, wir haben einen zeitlichen Verzug von bis zu 2 Jahren in dem Gesetz, bis das dann mal vor die Gerichte geht. Das wird auch vielleicht 6, 8 Jahre dauern. Und in diesen 6, 8 Jahren haben alle Anwender und alle Hersteller von KI-Systemen natürlich einen gewissen Grad an Unsicherheit, mit dem sie leben müssen, was immer gefährlich ist, wenn man gesetzliche Regelungen macht.
Nochmal ein ganz guter Punkt, ne? Weil wie sozusagen, was bedeutet das jetzt ein Unternehmen wie Coheo, die jetzt ja in 2024 ja schon mit einem wirklich umfangreichen KI-Ökosystem in den Markt gehen, was immer mehr Aufgaben, immer mehr Themen, Aufgaben und so weiter übernehmen kann und sozusagen immer mehr an Business Impact generieren wird, aber sozusagen die Gesetzgebung sich ja eigentlich erst ab 26 entfaltet oder umgesetzt werden muss. Und jetzt entwickeln wir eigentlich sozusagen in eine gewisse Unsicherheit hinein. Deswegen gehen wir ja auch früh an diese Sache ran, stimmen uns da ab mit unseren in unserer Legal-Einheit mit externen Spezialisten wie Robert ab, um einfach auch eine Einschätzung zu haben, an was müssen wir jetzt schon denken. Nicht, dass wir dann 2026 da irgendwie so mehr oder weniger vor ganz großen Fragezeichen stehen und dann sozusagen ein Ökosystem schon sehr weit integriert haben, was vielleicht dann die Anforderungen gar nicht mehr erfüllt. Deswegen gehen wir auch wirklich frühzeitig ran und das macht, glaube ich, auch nochmal die Komplexität aus.
Ja, und auch, letztlich auch, sagen wir mal, auch die Rahmenbedingungen insgesamt, ne? Denn wenn du gerade eben, du hast gerade eben, Robert, von 4, 6 Jahren und solchen Zeithorizonten gesprochen. Wenn ich mir überlege, wie sich künstliche Intelligenz allein in den letzten 12 Monaten entwickelt hat, dann kann ja eigentlich also mal ein Gesetzgeber auf sowas mit seinen langsamen Prozessen und diesen ganzen überhaupt gar nicht darauf reagieren. Das, was wir jetzt in diesem Paper sehen, in diesen 461 Seiten, lass es so viele sein, ist ja eine Reaktion auf eine Entwicklung. Und die ist aber jetzt schon viel weiter, ne? Also ich kann mir vorstellen, was in 6 Jahren ist, das kann ich mir gar nicht vorstellen in dem Bereich. Das müsste doch eigentlich ein ziemliches Problem sein. Wie löst ihr denn das auf die?
Naja, also vor allem, ja, also Hochrisiko, KI-Systeme, wenn man den Begriff jetzt nimmt, da gibt's einen Anhang in dem AI Act, Anhang 3, der beschreibt Stand heute Hochrisiko-KI-Systeme. Ja? Jetzt kann man in der Literatur lesen, von Kollegen oder auch vor allem aus der Wissenschaft und aus der Technik, die sagen schon, naja, das ist ja schön, wenn das alles nur Hochrisiko ist, dann bin ich ja raus, weil es gibt natürlich Anwendungsfälle, die hat der europäische Gesetzgeber vielleicht gar nicht gesehen, die auch ein hohes Risiko beinhalten können, bestimmte Technologien, die vielleicht noch gar nicht am Markt bekannt sind, die noch nicht veröffentlicht worden sind, die auch Risiko begründen. Deswegen steht in der AI-Verordnung drin, naja, die EU-Kommission kann den Katalog erweitern, ne, von Hochrisiko-KI-Systemen. Das passiert aber auch immer mit einem zeitlichen Verzug, weil wenn auf einer EU-Ebene irgendein Bullet Point in den Anhang gemacht werden muss, müssen wir alle EU-Mitgliedstaaten damit einverstanden sein. Wir brauchen ja Konsens. Das wird dauern. Und deswegen ist es, was man hier versucht hat mit dem AI-Act, ist vor allem, sag ich mal, so klassische ethische Grundsätze in Gesetzesform zu packen. Also es gibt halt so einen Artikel 5, der sagt, es gibt bestimmte Praktiken, die im KI-Bereich verboten sein sollen. Aber auch da muss man sagen, es ist offen. Da ist nur so ein Beispiel in 5.1 steht drin, das in Verkehr bringen von KI-Systemen, die der unterschwelligen Beeinflussung von Personen dienen, ist untersagt. Also jetzt sehr vereinfacht gesprochen. Ja. Und da fängt es ja schon an, wann habe ich eine unterschwellige Beeinflussung und wann habe ich eine unterschwellige Beeinflussung, die in nicht mehr tragbarer Art und Weise erfolgt. Ich habe natürlich immer, wenn ich KI im Bereich von Werbung einsetze, was ja auch ein sehr großer Anwendungsbereich ist, geht es natürlich immer irgendwie um Beeinflussung, weil ich will ja über mein durch die KI optimiertes werbliches Verhalten den Verbraucher zu einer bestimmten Kaufentscheidung veranlassen. Ist das jetzt verboten oder ist das nicht verboten? Ist das schon eine unterschwellige Beeinflussung in dem Sinne oder nicht? Ich habe das jetzt sehr verkürzt dargestellt. Da stehen natürlich weitere Anforderungen drin, aber man kann daran fühlen, dass solche Punkte werden Diskussionen auslösen. Und dann haben wir hier eine europäische Verordnung, also anders als ein Gesetz, europäisches Gesetz, ist die Verordnung ja wie die DSGVO mittelbar anwendbar. Ne? Das heißt, ich brauche keinen Umsetzungsakt mehr auf nationaler Ebene. Das heißt, ich habe auf einmal alle europäischen Mitgliedstaaten, in denen diese Verordnung anwendbar ist. Und ich habe dann aber auch Leute mit anderen kulturellen Hintergründen, das sehen wir ja schon bei der DSGVO so, die anders auf so ein Gesetz gucken und das anders interpretieren. Und deswegen wird es am Ende auch schwer sein, eine einheitliche Auslegung des Gesetzes hinzukriegen, weil der Spanier guckt vielleicht, versteht das anders als der Deutsche oder der Franzose. Und dann kommt hinzu, dass die deutsche Übersetzung wieder, das ist ein echtes europäisches Problem, sage ich mal, versucht, englische Fachbegriffe und gerade im Bereich der KI und im Bereich der Computertechnologie ist es leider so, da sind viele Begriffe, haben eine inhaltliche Bedeutung. Ja, es gibt, vielleicht kann der Kevin dazu noch was sagen, aber es gibt natürlich, sag ich mal, so Schlagworte, die man auf einer KI-Ebene weltweit benutzt, wo jeder weiß, okay, wenn man von einem Prompt redet, dann redet man von einer Anfrage und jeder weiß, was es bedeutet. Was versucht man auf europäischer Ebene? Man versucht halt, Prompt irgendwie in Deutsch zu übersetzen. Dann versteht aber schon wieder keiner mehr, was es ist, weil man es dann halt übersetzt hat und das macht's halt sehr schwierig. Deswegen gibt es so viel Kritik an dieser Verordnung.
Kevin, was heißt denn Prompt auf Deutsch?
in dem Zusammenhang, glaube ich, wie es jetzt hier bei den Large Language Models gemeint ist, schwierig zu übersetzen. Genau, da stellt sich die Frage. Aber man könnte es vielleicht so als Input-Sequenz übersetzen, vielleicht von einem Sprachmodell. Aber genau, das ist genau der Punkt, ne? Also die KI-IT-Sprache ist schon eher Englisch und da gibt es Fachbegriffe, die sozusagen in der Community gebraucht werden und jeder weiß, worum es geht. Und durch so eine Übersetzung wird es natürlich auch, oder so eine vermeintliche Übersetzung wirklich schwierig auch irgendwo. Also da gibt es dann ein Gap, dann auch einmal zwischen denen, die entwickeln, ne, und die sozusagen eher diese Fachtermini kennen. Wir haben dann den Gap zwischen den Juristen, die also auch nochmal eine eigene Sprache sprechen und die noch vielleicht dann alles in ihre Ländersprache übersetzen. Und genau, und da ist, glaube ich, sinnvoll, das irgendwie wieder näher zusammenzubringen, als dann völlig unterschiedliche Sprachen und Sichtweisen am Ende zu haben.
Ja, ja. Robert hat es eben angesprochen, ethische Themen sind eingeflossen in die Gesetzgebung an der Stelle. Nun haben ja Unternehmen auch vielfach ethische Grundsätze, ihr sicherlich bei Coeo auch, ne? Das ist ja nicht nur der Rechtsrahmen, der euch da in irgendeiner Form limitiert oder auch in bestimmte Richtungen bringt, sondern ihr habt ja auch eigene Ideen davon, wie ihr mit euren Kunden umgeht, was euch wichtig ist, welche Werte euch wichtig sind. Fließt so etwas auch in eure Entwicklungen ein und wenn ja, wie?
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, völlig richtig, neben den rechtlichen Richtlinien und ethischen gibt es natürlich auch, wir sind ja auch ein Dienstleister für Mandanten und sozusagen unsere Aufgabe als Dienstleister ist ja auch mit die oberste Pflicht ist, die auch Reputation der Auftraggeber zu schützen, unsere Reputation zu schützen, auch das Verhältnis zwischen Kunden und Auftraggeber im Prinzip zu wahren und nicht in keinster Weise zu gefährden. Das heißt, wir haben sozusagen durch unser Business sozusagen als Dienstleister, als Rechtsdienstleister natürlich auch eine hohe Verpflichtung, der wir nachkommen und deswegen sozusagen auch da nochmal zusätzliche sozusagen Standards zu erfüllen. Und das ist schon immer sehr, sehr wichtig. Also ich sag mal so, wir bewegen uns eigentlich immer in so einem Dreieck. Und so ein Dreieck, also bei allen Anwendungen, die wir so entwickeln und sozusagen in den Markt bringen, haben wir immer müssen wir mal sozusagen einen Ausgleich finden zwischen den rechtlichen, regulatorischen Anforderungen. Das ist sozusagen eine Ecke des Dreiecks. Dann haben wir einmal die Customer Experience, wo es darum geht, also wie ist die Nutzbarkeit, wie ist eigentlich die Erfahrung, die der Kunde am Ende sozusagen mit der KI macht. Und dann haben wir sozusagen die technische Realisierbarkeit. Und wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt sozusagen in einer Ecke nur bei der UX, bei der User Experience, dann wird das sicherlich zulasten der regulatorischen Anforderungen der technischen Realisierbarkeit gehen. Und so habe ich das sozusagen in allen Bereichen. Ich muss irgendwo eine Balance finden. Und deswegen ist es auch immer Abwägungssache, aber deswegen ist es auch wichtig, diesen ethischen Kompass zu haben, weil so bestimmte Grundanforderungen, die sozusagen in unserer Firmen-DNA verflochten sind, einfach so eine ganz gute Orientierungsbasis dafür geben, wo ich mich in diesem Dreieck dann am ehesten in den einzelnen Anwendungen verorten möchte.
Ja, Frage an den Juristen in dem Kontext. Wenn ich jetzt als Unternehmen das so mache, ne, also dass ich zum Beispiel ethische Grundsätze im Unternehmen formuliere, berücksichtige, implementiere in meine Entwicklungen und quasi sozusagen so ein bisschen a priori, ne, der Gesetzgeber bestrebt, du hast es ja richtig vorhin gesagt, auch in dem Nebensatz, ne, also eigentlich geht es ja darum, bestimmte ethische Grundsätze in einen Gesetzesrahmen zu packen, um dann die Rechte des Einzelnen, die sozusagen geschützt werden sollen, dort auch zu wahren. Kann man da als Unternehmen so ein bisschen vorbeugen durch so eine Art Ethikkompass oder so, dass man sozusagen auch auf zukünftige Gesetzgebungen in dem Bereich schon mal a priori reagiert? Und wie macht man sowas?
Ja, die Verordnung spricht das selber an. Also in der Verordnung gibt es ja selbst für Betreiber von nicht regulierten KI-Modellen, also die jetzt nicht hochriskant sind oder verboten, wird in der Verordnung schon auch darauf abgestellt, dass es sinnvoll sein kann, dass sich Branchen vielleicht bestimmte Vorgaben geben, wie man mit KI umgeht oder auch größere Unternehmen das tun. Das ist sicherlich von Vorteil, weil es die Akzeptanz erleichtert und weil der Grundsatz der Transparenz auch in dem Gesetz, ähnlich wie in der Datenschutzgrundverordnung, halt eine große Rolle spielt. Also das, was man auf europäischer Ebene erkannt hat, ist, glaube ich, der Grundgedanke, dass das Hauptproblem in der Rechtsdurchsetzung auf Ebene des Verbrauchers ist, dass ich mein Recht nicht durchsetzen kann, wenn ich nicht weiß, was die Gegenseite macht. Und deswegen kennt die DSGVO ganz viele Transparenz grundsätzlich, auf Informationsfläche, mich proaktiv darüber informieren, ob ich Daten verarbeite und so weiter. Und ähnliche Regelungsmechanismen finden sich jetzt auch in der AI-Verordnung. Und wenn ich mir halt so Ethikregeln gebe, anhand derer ich auch KI entwickle, dann sind das sicherlich Maßnahmen, die für die Transparenz eine Rolle spielen. Und diese Transparenz müssen alle einhalten, die KI benutzen, weil das so eine Anforderung ist, die gemeinhin für alle KI-Systeme gilt. Und deswegen kann das schon ein Vorteil sein.
Vielleicht noch ein Punkt dazu, weil wenn wir darüber geredet, über so welche, ne, es gibt sozusagen mittlerweile so Technologieplattformen, kennt jeder, die von Hyperscalern angeboten werden, ob es GPT, ChatGPT ist, Google Gemini. Also es gibt sozusagen so Foundation Models, so Basistechnologien, die in vielen anderen Anwendungen wieder auch sozusagen Einfluss finden. Und deswegen sind ja viele Unternehmen jetzt auch eine Coeo und bei vielen Use Cases, wir nutzen sozusagen schon in sozusagen oder customizen, feintunen, vorentwickelte, wird das mal jetzt vorgewickelte Technologie, sozusagen pre-trained Models. Und die Frage ist ja auch immer nur, sozusagen wie ethisch können wir als Unternehmen mit diesen Modellen umgehen? Ja, natürlich auch in gewisser Weise auch immer nur so ethisch wie eigentlich die Entwickler dieser Sprachen und dieser großen Sprachmodelle umgegangen sind. Und auch da fehlt uns sozusagen ja in letzter Konsequenz, oder es ist sozusagen, wir können da ja auch immer nur so transparent sein, wie es diese Unternehmen sind, die diese Modelle oder diese Basistechnologien entwickeln. Und am Ende ist es ja auch so, es wird immer mehr sozusagen, dadurch, dass diese Basistechnologien, diese Basismodelle immer mehr in verschiedene Produkte hineinfließen, glaube ich auch, wird es am Ende an diesen Unternehmen liegen, die diese Basistechnologien herstellen, oder der als ganz, ganz entscheidender Faktor auch zu schauen, wie können Sie bestimmte Transparenz reinbringen, wie können Sie im Prinzip sozusagen regulatorische, ethische Richtlinien möglichst umfassend und transparent auch und nachvollziehbar entwickeln.
Die werden es müssen, ja, weil die finden starke Regelungen in der KI, im KI-Act. Ja. Also da gibt es Regelungen für Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck. Und das, was du jetzt bemängelst, dass du zum Beispiel gar nicht, also ein Hauptproblem, was wir jetzt momentan haben, du setzt ein KI-System ein, dann sage ich dir unter einer datenschutzrechtlichen Brille, da sind personenbezogene Daten drin, das ist ein neues technologisches System. Und dann sage ich dir, Kevin, wir müssen eine Datenschutzfolgenabschätzung machen nach 35 DSGVO. Und dann sage ich dir, jetzt möchte ich gerne wissen, welche Prozesse finden denn da statt. Ja, und dann sagst du mir, ich kann dir sagen, was ich jetzt hier feingetunt habe, aber was da sonst noch so stattfindet, keine Ahnung. Weiß ich nicht, wie das technisch genau funktioniert. Da ist halt der Modellgeber für das AI-Modell nicht besonders transparent. Das weiß ich nicht. Und das hat der europäische Gesetzgeber jetzt auch erkannt und hat dann für diese Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck halt Transparenzpflichten geschaffen, die der Anbieter gegenüber dem Verwender hat. Und der Verwender seid ihr dann ja, nicht der Endverbraucher, sondern ihr seid der Verwender dieses allgemeinen Modells. Und da wird es halt bestimmte neue Transparenzpflichten geben, wo die halt, sag ich mal, Informationen geben müssen über die Standardanforderungen, technische Dokumentationen, also all solche Informationen, die man braucht, um Risiken zu bewerten. Und dazu werden die verpflichtet. Das ist natürlich ein Hauptkritikpunkt, die großen Anbieter allgemein verwendbarer Modelle als Problempunkt vom AI-Akt sehen, weil wir natürlich sagen, da sind ja auch Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die wir vielleicht offenlegen müssen, haben wir eigentlich gar nicht so eine große Lust drauf. Und das sind halt so Dinge, die die Verordnung versucht zu regeln und da mehr Transparenz zu schaffen. Weil man will nicht verbieten, diesen Einsatz dieser Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck will man nicht verbieten, weil am Ende das auch wieder eher so eine technische Frage, aber so wie ich das verstehe, ist es ja auch so, dass du extrem viel Rechenkapazität brauchst, um so ein KI-Modell erstmal zu trainieren und, sag ich mal, in so einen Stand zu bringen, dass man es leicht modifiziert verwenden kann. Und diese Rechenkapazität hat ja nicht jedes Unternehmen. Deswegen wird sich das, wenn man so die Literatur liest, die so auf der Schnittstelle zwischen IT und Recht liegen, da gehen alle Fachexperten schon stark davon aus, dass am Ende sich die KI auf diese der Hauptanwendungsfall ist, Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck zu nutzen und die zu modifizieren für bestimmte Zwecke. Und das setzt natürlich voraus, dass die Anbieter dieser General-Purpose-AI-Modelle gewisse Transparenzpflichten haben.
Ja, ich habe da so ein kleines Déjà-vu, auch im Hinblick auf die Historie der DSGVO, da war das ja so ähnlich. Ne? Also da ist das rausgekommen und dann auf einmal wurde das angewendet und da hatte man ja auch Technologien im Einsatz, die dann zum Beispiel nicht aus europäischen Märkten kamen. Ich nenne mal zum Beispiel irgendwelche Google-Anwendungen, ne, auf Websites oder so, die dann sowas Simples machen, wie dass eine Schrift richtig dargestellt wird oder so. Aber trotzdem wurden personenbezogene Daten mehr oder minder übertragen, ne, bei dem Aufruf der Website. So. Stehen wir da jetzt im Hinblick auf das, was jetzt der AI Act macht, da vor den nächsten Abmahnwellen? Also passiert das dann auch irgendwie so? Also was haben wir da alles erlebt? Ne? Wurden ja reihenweise Unternehmen abgemahnt, die dann einfach diesen Google-Tag in ihrer Website hatten. Wird das auch so ein Thema werden in dem Umfeld oder ist das eher da ein bisschen abgeschwächt?
Der AI Act hat jetzt keine Regelungen, die jetzt den, sag ich mal, die Nutzung von Anbietern aus dem EU-Ausland untersagen würden. Also anders als wenn ich jetzt personenbezogene Daten in Drittländer übertrage, das ist verboten worden. Was dieser AI Act versucht, ist aber, sag ich mal, die Regulatorik in gewissem Maße auch auf diese Anwender oder Anbieter anzuwenden, indem man halt sagt, wenn du ein AI-Modell entwickelst, was in Deutschland zur Anwendung oder in Europa zur Anwendung kommen muss, dann musst du dich faktisch an die Verordnungsgrundlagen halten, sonst kannst du das hier nicht vermarkten. Das ist ein Produktsicherheitsgesetz im Wesentlichen. Und dass der Hauptgrund kam, warum man das überhaupt gemacht hat, in erster Linie war eine urheberrechtliche Problematik, weil urheberrechtlich ist die Diskussion immer gewesen, ob wenn diese Systeme lernen, ob das urheberrechtlich einwilligungsfähige Verarbeitungshandlungen sind oder nicht. Das spielt aber nur dann eine Rolle, ob das eine urheberrechtlich relevante Verarbeitungshandlung ist, wenn ich mich im Anwendungsbereich des deutschen oder europäischen Urheberrechts befinde. Also was hat man getan? Man hat KI-Systeme nicht in Europa trainiert, sondern, sag ich mal, in Ländern, wo die urheberrechtlichen Bestimmungen ein bisschen leichter umsetzbar waren. Und da gab es halt, die Anwendung des europäischen Urheberrechts war da zu Ende und da kann man auch nicht sagen, das ist eine Urheberrechtsverletzung, aber jetzt ist es halt so, dass man über die Regelung in der Verordnung halt schon gucken kann, ob die Systeme vielleicht unrechtmäßigerweise trainiert worden sind, dann darfst du sie nämlich hier nicht einsetzen.
Ja, wir haben sehr, sehr viele Punkte auch aus meinem Skript. Wir haben ein bisschen die Folge der Fragen verlassen, aber eigentlich sind fast alle Punkte angesprochen. Ich hätte trotzdem jetzt dann, ich würde mal auch an Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, die aber sehr kurzweilig vergangen ist, kurz zur Abschlussfrage kommen und würde euch beide bitten, da ihr ja schon sehr intensiv zusammenarbeitet in diesem Bereich, in diesem auch so komplexen Bereich der Kooperation zwischen Legal und Tech, ne? Dieses Wechselspiel, ne? Sich da gegenseitig zu befördern und trotzdem das Unternehmensziel nicht zu torpedieren. Was würdet ihr denn unseren Zuhörerinnen, Zuhörern, Zuschauerinnen, Zuschauern mit auf den Weg geben wollen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen? Was sind denn so die wichtigsten Punkte, die man beachten muss, wenn man da eine optimale Zusammenarbeit hinbekommen muss im Sinne einer produktiven, aber trotzdem rechtssicheren Einsatz von KI in der Zukunft?
Also ich mache das mal aus einer rechtlichen Perspektive. Also was aus unserer Sicht total wichtig ist, ist eine frühzeitige Einbindung der Juristen. Ne? Ob jetzt der internen Juristen oder externer Beratung spielt keine Rolle, aber es gibt eine frühzeitige Einbindung, weil häufig ist es so, wir Juristen sind so Frontend-Betrachter. Ne? Wir gucken uns halt das Ergebnis einer Verarbeitungshandlung an und sagen, oh, das ist aber nicht gut. Ja? Und dann kommt man und sagt, na ja, gut, aber hier müsste noch, wenn jetzt hier noch so ein Haken wäre, dann wäre das in Ordnung. Ja? Für mich als Frontend-Anbieter ist das einfach so, als Frontend-Betrachter, ja, da machst du halt einen Haken rein. Ja? Und der IT-Programmierer, der sagt mir, bist du wahnsinnig, wenn ich da an der Stelle einen Haken machen muss, dann muss ich jetzt hier 10 Millionen Zeilen Code vorher umprogrammieren, das funktioniert alles nicht so einfach. Und das führt häufig zu Konflikten zwischen Juristen und IT-Lern, hängt aber daran, dass die Juristen zu spät eingebunden worden sind. Also wenn man früher eingebunden wird, kann man auch früher auf bestimmte Sachen hinweisen und man vermeidet, dass man 2-3 Sprints gemacht hat und dann 3-4 Sprints wieder zurück muss, weil der Jurist jetzt sagt, ja gut, aber das ist jetzt hier nicht in Ordnung. Deswegen aus unserer Sicht super wichtig, wie auch in DSGVO-Belangen, möglichst frühzeitig irgendjemanden mit juristischem Sachverstand einzubinden. Muss kein externer Berater sein. Und der zweite Punkt ist, klassischerweise Juristen, die so beraten wie ich, und das tun, würde ich sagen, die meisten meines Berufsstandes, wir wollen ja nichts verbieten. Ne? Es ist nicht, also wir sind ja keine Kontrollinstanz, die was verbietet, sondern wir wollen es in dem rechtlichen Rahmen irgendwie möglich machen. Um es aber in einem rechtlichen Rahmen möglich zu machen, ist es halt super wichtig, dass wir als Juristen wahrheitsgetreue Informationen bekommen. Und das ist für uns ist immer wieder ein Problem. Unsere Hauptaufgabe in den Beratungen ist immer, ich muss eine Vertrauensposition vor allem zu der Technik schaffen, weil die Technik sagt immer, jetzt kommt der Jurist, der verbietet uns alles, also sag ich ihm die Hälfte gar nicht. Weil das unter Umständen leichter klingt, wenn ich ein Problem einfach gar nicht adressiere, dann kann er mir auch nicht sagen, dass ich das nicht machen darf, also sage ich es gar nicht, fällt schon nicht auf. Das ist aber nur kurzfristig in Ordnung, weil irgendwann poppt dieses Problem als richtiges Problem auf und die KI-Verordnung sieht ähnlich wie die DSGVO ganz erhebliche Bußgeldrahmen vor. Ja, die können auch weit über das hinausgehen, was man aus der DSGVO kennt. Da stehen so Zahlen drin wie 7% des weltweiten Unternehmensumsatzes und so, das ist noch mehr. Das kann dann sehr schnell sehr teuer werden. Und was halt super wichtig ist, ist, glaube ich, man muss Vertrauen schaffen zwischen der IT und den Juristen, dass die Juristen A, gewillt sind, zu verstehen, was die ITler machen, ist auch wertschätzen, dass das Arbeit ist und nicht irgendwie so ein bisschen rumgedaddelt am Computer. Und dass die ITler wissen, naja, wenn der Jurist keine ehrliche Sachverhaltsinformation hat, dann kann er dir auch keine ehrliche juristische Bewertung geben. Und verbieten tun die Juristen sowieso nichts, weil am Ende ist es immer eine unternehmerische Entscheidung. Ich kann Risiko aufweisen und sagen, naja, wenn das macht, ist es riskant. Aber am Ende entscheiden tut das Unternehmen. Und das sind, glaube ich, die beiden Punkte, die aus meiner Sicht als für uns immer wichtig sind und ich einfach immer nur anraten kann, ist ein grundlegend absolut ehrlicher Umgang miteinander. Wir wollen das. Ob das jetzt moralisch okay ist oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Wir wollen das und wir machen das genauso und nicht, wir lassen mal 3 Schritte weg, weil die könnten vielleicht den Juristen irgendwie irritieren. Und das sind, glaube ich, die Punkte, die aus meiner Sicht wichtig sind.
Das klingt sehr praxisnah. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Möglichst früh die Juristen dabei haben, möglichst auf jeden Fall alle Informationen zur Verfügung stellen, so dass der Jurist es auch versteht und ehrlich und offen miteinander zusammenarbeiten. Kevin, deine Tipps für unser Publikum?
Ja, ist schon, kann man gar nicht mehr so viel hinzufügen. Aber sozusagen, was ich als Grundsatz immer sozusagen aus dem Projektmanagement gelernt habe, ist auch den Juristen als wirklichen Stakeholder zu begreifen und nicht als Hemmschuh oder als Miesemacher, sondern wirklich als Stakeholder, dessen Interesse es ja am Ende ist. Und das gilt sowohl für interne Juristen als auch für externe Juristen, das Unternehmen zu schützen. Und wir haben ja gerade schon gesagt, wir haben sozusagen als Dienstleister, als Rechtsdienstleister natürlich ein sehr hohes auch Schutzbedarf oder Schutzbedürfnis. Und das ist einfach auch die Aufgabe des Juristen. Und so sollte man die Arbeit auch verstehen. Und das sozusagen, was das ganze Prozessuale betrifft, da kann ich Robert nur 100%ig zustimmen. Ich glaube, dass man die Koordination von KI-Entwicklungsprojekten sehr frühzeitig, also nicht nur sozusagen mit den internen, externen Juristen initialisieren muss, sondern auch institutionalisieren muss. Das heißt also wirklich nicht nur vielleicht immer mal, wenn man gerade mal hier eine Frage, da eine Frage, sondern wirklich auch Schritt für Schritt konzeptionell vorgehen. Und das tun wir ja auch. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und der, glaube ich, dritte Punkt ist sozusagen das ganze Thema KI-Regulatorik ist ja so komplex bereits und wird jetzt zukünftig noch komplexer werden, einfach mit wirklich Spezialisten, mit fachkundigen Leuten da in den Austausch gehen. Das haben wir mit Robert ja einen, der sicherlich ja dazu den ausgewiesensten Experten im Gebiet hierzulande zählt. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man da mit Leuten hat, die sehr viel Erfahrung einfach mitbringen und vielleicht Dinge beleuchten können. Ne? Jetzt haben wir die Situation, wir reden ja über ein Gesetz, was ja noch gar nicht in Kraft getreten ist, die wirklich aus ihrer bisherigen Erfahrung da auch wirklich schon ein bisschen Abschätzung geben können, wo die Reise mal hingeht.
Mhm. Ja, wir merken, das Thema bleibt spannend, das wird uns weiter beschäftigen, noch viele, viele Jahre, wahrscheinlich auch für die gesamte Zukunft. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute diesen Deep Dive machen konnten in das Thema Recht und KI. Ganz lieben Dank an euch beide für diese tiefen Einblicke auch in eure Praxisarbeit. Ich glaube, das ist sehr hilfreich, auch für viele, die hier zuhören und zuschauen werden in der Zukunft. Ich nehme auch viel für mich mit. Ganz lieben Dank, dass ihr heute dabei wart.
Danke.
Vielen Dank.